Wir schauen ja so oft am Anfang eines neuen Jahres auf die sogenannte Jahreslosung. Kennt ihr die schon für dieses Jahr? Die Jahreslosung. Ich habe uns mal mitgebracht, wie die Jahreslosung definiert wird. Und zwar, das ist ein bisschen ein längerer Text, aber das schaffen wir. Da heißt es, die Jahreslosung der christlichen Kirchen wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Habt ihr gewusst, dass es die gibt? Das ist die ÖAB, die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ausgewählt. Die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation spielt dabei keine Rolle, weil die Auswahl stets 4 Jahre im Voraus stattfindet. Also das wäre dann wirklich wahres prophetisches Auswählen. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung, also nicht wie dieser Text. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. Bibel ist zum Provozieren da, wusste ich noch gar nicht. Also was mir bei dieser Definition oder bei dieser Erklärung besonders aufgefallen ist, es ist ein Bibelvers, der schon 4 Jahre vorher ausgewählt wurde. Jetzt habe ich mal ein kleines Gedankenexperiment mit euch. Schließt doch mal eure Augen und erinnert euch, wie ihr vor 4 Jahren in den ersten Gottesdienst des Jahres gekommen seid. Erinnert euch daran, wie ihr Menschen begrüßt habt. Und stellt euch das einfach mal vor. Ja, die Zeit, wie das war, als man sich noch ohne Gedanken zu machen in den Arm genommen hat. Ein Leben mit vollen Fußballstadien und Weihnachtsmärkten. Ein Leben ohne Maske und Quarantäne war für uns ja lange Zeit ein Fremdwort. Das waren noch Zeiten, möchte man heute fast sagen, oder? Aber wir wollen jetzt nicht die politische Situation beklagen. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Aber wir wollen uns auf die ewige Wahrheit und auf die unveränderliche Wahrheit des Wortes Gottes stützen an diesem Morgen. Denn auch dieses Wort, das vor 4 Jahren ausgewählt wurde, hat heute für uns in unserer Zeit, in diesem Jahr 2022, seine Gültigkeit. Und nicht nur deswegen, weil es vor 4 Jahren von der ÖAB ausgewählt wurde, sondern weil es Gottes Wort ist. Und Gottes Wort hat Bestand. Es bleibt und es verändert sich nicht. Der Vers, der über diesem Jahr 2022 steht, er findet sich in Johannes Kapitel 6. Und bevor wir uns diesen kleinen, kurzen, einprägsamen, Hoffnung geben, die Bibel repräsentierenden, vielleicht auch provozierenden Vers anschauen, ja, wollen wir uns mal bewusst machen, dass dieses kurze Bröckchen Bibel nicht für sich alleine steht. Es steht in einem Zusammenhang, es steht in einem Kontext, wie ihn Johannes ganz bewusst angeordnet hat. Das war nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern mit einer ganz bestimmten Absicht. Johannes, er startet sein 6. Kapitel in seinem Evangelium mit der Speisung der 5000. Wer von uns kennt die Geschichte? Mit der Speisung der 5000, das ist doch eine überwiegende Mehrheit. Aber ich will sie nochmal ganz, ganz kurz rekapitulieren. Jesus, er war eigentlich auf der Suche nach etwas Ruhe. Auch Jesus wurden die Leute manchmal zu viel. Und er ist mit seinen Jüngern an die andere Seite des See Genezareth zu fahren. Und was machen die Leute? Sie dachten ihm hinterher. Sie lassen ihn einfach nicht in Ruhe. Und weil er all die Leute sieht in ihrer Not, da hat er Mitleid mit ihnen. Und er lehrt sie, er unterrichtet sie, er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Er gibt ihnen all das weiter, was er an göttlicher Offenbarung hat. Und die Leute kommen und es wird dunkel und sie bekommen Hunger, aber sie haben nichts zu essen. Nichts? Nein, da war ein kleiner Junge im Nordosten Galliens. Nein, da war jemand, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und damit hat Jesus 5000 Leute gespeist. Er hat ihnen quasi noch einen weiteren Grund gegeben, von ihm begeistert zu sein. Magst du nicht auch Leute, die dich zum Pizzaessen einladen? Jesus, er hat sie zu einer Fischpizza eingeladen. Und sie waren begeistert von ihm. Sie haben ihn dafür geliebt. Sie sind ihm ja nachgefolgt, weil sie sowieso schon begeistert waren. Weil er so viele Menschen geheilt, so viele Wunder getan hat. Deswegen liefen sie ihm nach. Er hat sie unterrichtet und er hat ihnen zu essen gegeben. Solche Leute muss man einfach mögen. Und weiter ging es dann in Johannes 6 damit, dass Jesus, nachdem er ja seine Ruhe wollte, die Leute ihn aber nicht in Ruhe gelassen haben, er den ganzen Tag gelehrt hat, er sie auch noch verköstigt hat, dann hat er seine Jünger am Abend über den See geschickt, dass sie wieder zurückfahren auf die andere Seite, wo sie hergekommen waren. Und die ganzen Leute, sie haben das gesehen, aber die haben sich nicht gekümmert um seine Jünger, sondern die haben sich gekümmert um Jesus. Jesus, er war noch hier geblieben, also blieben sie auch hier. Die Jünger, sie fuhren in der Nacht über den See, sie kamen in den Sturm. Jesus begegnet ihnen, er läuft wie ein Geist auf dem Wasser. Sie sind beeindruckt, er stillt den Sturm und sie fahren noch das letzte Stück an die andere Seite. Und dann ist Johannes eigentlich ziemlich humorvoll, finde ich. Weil er schreibt, dass die anderen Leute am nächsten Morgen aufwachen und sich wundern, wo Jesus ist. Am Abend war er ja noch bei ihnen gewesen. Er hat die Jünger weggeschickt, aber er war noch da gewesen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Es ging sogar so weit, steht in Johannes, dass schon Leute von Kapernaum so rübergefahren waren, um auch nach ihm zu suchen. Und diese Boote, die haben die Leute dann mitgenommen und sie sind wieder zurückgefahren nach Kapernaum und sie haben dort nach Jesus gesucht. Klar, wer heilt, wer einem zu essen gibt, wer gute Sachen sagt, den sucht man auch mal. Schließlich finden sie auch. Und sie fragen ihn, in ihrer jugendlichen Art könnte man sagen, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Das ist das Setting der Szene, in der auch der Vers der Jahreslosung gesprochen wird. Und hier, nach einer Nacht der Ruhe, möchte man sagen, spazierengehend auf dem See, seine Jünger beruhigend, einen Sturm stillend. Ja, also Jesus war echt im Dauerstress. Der hatte keine Ruhe. Dort fängt er wieder an, die Leute zu lehren. Er erklärt den Menschen wichtige geistliche Zusammenhänge. Und er fordert die Menschen auf, dass sie nicht nur das Offensichtliche sehen, nicht nur das sehen, wie er sagt, was vor Augen ist, sondern auch das, was dahinter steht. So sagt er der Menge zum Beispiel, ihr sucht mich nur, weil ich euch zu essen gegeben habe. Aber es geht um viel mehr als um Nahrung für den Körper. Hey, die können ihnen nichts vormachen. Jesus weiß genau, warum sie ihn suchen. Sie haben wieder Hunger. Sie wollen wieder irgendwas von ihm. Und dann macht Jesus hier einen parallelen Aufbau, oder Johannes in seinem Evangelium, zur Geschichte in Johannes 4. Das war die Geschichte, die wir vor 2 Wochen hier miteinander angeschaut hatten, als es um die Frau am Jakobsbrunnen ging. Wisst ihr noch, mit der Frau am Jakobsbrunnen, da ging es zuerst um das physische Wasser. Es ging um H2O aus dem Brunnen. Und Jesus hat die Frau gebeten, dass sie ihm zu trinken gibt. Und dann später geht es um das lebendige Wasser. Es geht um das Wasser, das Jesus dieser Frau anbietet. Und jetzt hier in Johannes 6 haben wir genau den parallelen Aufbau. Am Anfang, bei der Speisung der 5000, da geht es um das physische Brot. Es geht um das Brot vom Bäcker. Er speist 5000 Menschen mit Brot und mit Fischen. Und dann später kommt es die Aussage von Jesus, dass er selbst das Brot des Lebens ist. Ein absolut paralleler Aufbau. Und dann, ihr Lieben, beginnt eine richtige Diskussion. Schon fast eine Auseinandersetzung. Ja. Wenn ihr Johannes 6 aufschlagt und immer wieder so ein bisschen mit reinspickeln wollt, wir gucken gleich auch noch auf ein paar Verse an der Folie, aber es sind nicht alle mit dabei. Da ist so eine richtige Auseinandersetzung. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob bei dieser ganzen Menge, die Jesus gesucht hatte, ob es da ein oder zwei Wortführer gab, die immer wieder ihre Fragen gestellt haben, oder ob es vielleicht unterschiedliche Leute waren, die Fragen gestellt haben. Aber immer wieder lesen wir Fragen und wir lesen Antworten von Jesus. Und Jesus, er antwortet Dinge, die von den Menschen nicht immer verstanden werden. Er antwortet Dinge, die die Menschen sogar gegen ihn aufbringen. Ihn, der ihnen gerade so viel Gutes getan hat. Und in dieser ganzen Auseinandersetzung wird deutlich, wie sehr diese Menschen, und ich möchte heute Morgen dich und mich damit einschließen, wie sehr wir Menschen auf dem verharren, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Wir sind reduziert und wir verharren einzig und allein auf dem, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen können. Und die Aufforderung, die wir heute Morgen hören sollen, ist, dass wir unsere geistlichen Augen öffnen. Immer wieder fragen die Menschen Jesus nach dem irdischen Brot, damit sie satt sein können. Immer wieder fragen sie ihn nach einem Wunder, dass er ein Wunder tut, um seine besondere Stellung irgendwie deutlich zu machen und zu zeigen. Und seine Antworten, die Antworten von Jesus, sie gipfeln in einer schlichten und sogar auch ein bisschen provozierenden Behauptung. Und ich möchte seine Antwort mal mit einigen eigenen Worten zusammenfassen. Jesus sagt ihnen so viel wie: Vor euch steht die Antwort auf alle eure Fragen. Ich bin die Antwort auf eure Fragen. Ihr habt doch meine Worte gehört. Ihr habt doch meine Taten gesehen. Und trotzdem glaubt ihr mir nicht. Jesus sagt ihnen: Wo ich bin, da findet ihr Gott. Er sagt zu ihnen: Kommt zu mir und vertraut mir, glaubt an mich. Nur ich kann euren Hunger und euren Durst nach Leben stillen. Sogar über dieses Leben hier hinaus. Das sagt Jesus ihnen. Mit anderen Worten, aber das ist die Botschaft. Und die Leute, sie sind verärgert darüber. Aber Jesus hat immer wieder diese Gespräche, besonders im Johannesevangelium, mit den Menschen. Johannes schreibt deswegen auch ganz zu Beginn in seiner Vorstellung des Evangeliums, da sagt er über Jesus: Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Er sagt, er kam auf seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und im nächsten Satz sagt er, die ihn aber aufnahmen. Das bedeutet, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Menschen, die ihn nicht aufnehmen, und es gibt die, die ihn aufnehmen. Und dann heißt es im Schluss, Kinder Gottes zu werden, das sind alle, die an ihn glauben. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die an Jesus glauben, und es gibt Menschen, die nicht an Jesus glauben. Aber wisst ihr, er zwingt sich niemandem auf. Gott zieht es zu uns Menschen. Er kommt zu uns und er setzt auch alles daran. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um auch die Menschen zu sich zu ziehen. Aber er ist kein Gott, der Menschen manipuliert, der Menschen gegen ihren Willen zu sich zieht. Diese Unterscheidung ist wichtig, auch in Bezug auf die Jahreslosung. Und wisst ihr, wenn ich so ein bisschen rumrecherchiert habe, was Leute über die Jahreslosung sagen, da kriege ich manchmal Zustände, wie die mit der Bibel umgehen. Dann wird dieser eine Fetzen genommen und dann wird daraus eine Theologie aufgebaut, wo ich die Krise bekomme. In diesem Vers heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dann wird dieser wundervolle, gnädige Gott, der niemanden abweist, an die Wand gemalt. Jeder kann zu ihm kommen und niemand wird abgewiesen und alle liebt er. Ja, er liebt alle und deswegen kommt er auch zu den Menschen. Aber wir sehen hier, wer zu ihm kommt, der wird nicht abgewiesen. Jesus befolgt den Auftrag seines Vaters. Und er versucht in den nächsten Versen, die direkt nach dieser Jahreslosung stehen, diesen Auftrag auch zu erklären an die Menschen um ihn herum, die noch immer nicht ganz kapiert haben, was er jetzt meint mit dem Brot des Lebens. Da sagt er, denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst tun will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Das ist der Wille Gottes. Wir lesen ihn hier. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, und jetzt kommt die Einschränkung, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Da heißt es nicht, alle werden das ewige Leben erhalten. Hier heißt es alles, alle die an den Sohn glauben und die ihn sehen. Alle die werden das ewige Leben erhalten. Und wisst ihr, auch dieses Mal lösen die Worte von Jesus eine heftige Reaktion aus. Das geht zu weit! Was für eine Zumutung, die totale Selbstüberschätzung. Wir kennen doch seine Eltern, wir sind raus aus der Nummer. Ich bin da mal weg. So reagieren die Leute. Und wir lesen am Ende von Johannes 6, dass ihn viele verlassen haben. Die ganzen Fans, die noch gerne mit ihm Pizza essen waren. Ja, plötzlich sagt er Sachen, die sie komisch finden. Nee, ich bin da mal draußen aus der Nummer. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ihr Lieben, an dieser Stelle, wo Jesus diesen Anspruch stellt, klicken sich viele Menschen aus. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Am Anspruch Jesu, Gottes Sohn und Erlöser der Welt zu sein, scheiden sich die Geister. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und bis heute hagelt es Kritik für den Selbstanspruch Jesu. Und auch für uns, wenn wir wirklich an die Sache Jesu glauben und an die Dinge, die er gesagt hat. Wisst ihr, solange Jesus der gute Lehrer ist, der Klimaaktivist und der Friedensstifter, solange hat kein Mensch ein Problem mit Jesus. Solange sammelt er viele Fans, solange er Leute zum Pizzaessen einlädt, gehen sie gerne mit ihm mit. Solange sie ein Wunder von ihm bekommen, das sind sie gerne seine Anhänger. Aber mit seinem Anspruch, Gottes Sohn zu sein und die Menschen durch seinen Tod am Kreuz zu erlösen, da können und wollen viele Menschen nicht mit. Damals wie heute. Boah, seid ihr noch da?
Ja.
Boah, ihr seid so ruhig. Bin ich zu heftig? Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ja? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke auch nicht immer alles, was Jesus sagt. Also manchmal sprengen seine Worte auch meine Vorstellungskraft. Ja, wenn wir allein diese zwei Verse hier sehen, die ihr vorne an der Leinwand seht, wie soll man das verstehen? Bedeutet es, dass wir nur dann zu Jesus kommen können, wenn Gott uns zuvor anspricht? Wenn er uns seinem Sohn anvertraut, wie es hier heißt? Was passiert denn, wenn Gott unser Herz nicht erreicht? Oder anders gefragt, was passiert, wenn seine Einladung nicht bei uns ankommt? Ich habe so oft die Frage, wie kommen der Wille Gottes und der Wille des einzelnen Menschen, der sich für oder gegen ihn entscheiden kann, zusammen? Ich finde, das sind echte Fragen und ich glaube, viele von uns haben diese Fragen. Doch besonders dann, wenn es um Menschen geht, die uns nahestehen. Wenn es um Menschen geht, die wir lieben. Wenn es um Menschen geht, denen wir nichts mehr wünschen, als dass sie auch Jesus als den Herrn ihres Lebens erkennen. Es ist eine Spannung, die können wir nicht auflösen. Und ich glaube, wir brauchen es auch gar nicht auflösen. Denn nicht einmal der Glaube an Jesus ist deine oder meine eigene Leistung. Wie eine Einladung, so ist auch der Glaube unserer Verfügbarkeit entzogen und er bleibt ein Geschenk. Selbst der Glaube bleibt ein Geheimnis. Ein unerklärlicher Ausdruck göttlicher Liebe. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Bild von der Abweisung, das erinnert mich irgendwie so an eine Tür. An der Tür, da werden Menschen willkommen geheißen. Ja, wenn du deine 10 Mann alle geimpft Silvesterfeier feierst und es klingelt an der Tür, du machst die Tür auf und du heißt deine Gäste herzlich willkommen. Du sagst, kommt rein, auch wenn wir nur zu 10 sind, wir machen Party für 100. Und ihr feiert und ihr genießt die Zeit zusammen. An der Tür findet Begegnung statt. An der Tür heißt du Menschen willkommen. Aber ich schätze mal, wir wissen, dass es an der Tür auch der Ort ist, wo Menschen abgewiesen werden. An der Tür ist nicht nur der Ort, wo jeder reinkommen kann und willkommen ist, sondern wo es manchmal auch den Türsteher gibt. Hey, du kommst hier nicht rein. No way, Jose. Und viele von uns wissen, wie es sich anfühlt, abgewiesen zu werden. Irgendwo hingehen zu wollen, aber nicht willkommen zu sein. Eine unerwünschte Person zu sein. Jetzt will ich den Spieß mal umdrehen. Ich glaube, viele von uns kennen es auch, wie es sich anfühlt, selbst andere an der Tür abzuweisen. Ich bin da richtig gut drin. Meine Frau ist da nicht so gut drin. Ja, wenn die kommen und Spenden für irgendwas sammeln wollen, muss immer ich zur Tür gehen. Nein, wir haben schon unsere Missionsprojekte, die wir unterstützen. Danke, bam, Tür zu. Jesus liebt dich trotzdem. Nein. Aber ich glaube, wir kennen es, unerwünschte Besucher an der Tür abzuweisen. Meistens sind es Leute, die uns was verkaufen wollen, was wir nicht brauchen. Oder es sind Menschen, die sammeln Geld für eine Sache, die wir nicht unterstützenswert finden. Oder es sind einfach nur Menschen, die uns über den Tisch fühlen wollen. Die Angst, abgewiesen zu werden, ist für viele Menschen sehr, sehr lähmend. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben die Hoffnung auf einen Job aufgegeben, weil sie so viel Abweisungen erlebt haben. Und weißt du, jede Abweisung, die ein Mensch bekommt, die brennt sich tiefer in die verletzte Seele ein. Es gibt Menschen, die nicht mehr auf andere zugehen können, weil sie so enttäuscht wurden und so verletzt sind von anderen Menschen. Es gibt Leute, die haben keine Lust mehr auf die Kirche, weil sie sagen, die Christen sind keinen Deut besser. Enttäuschungen und Abweisungen, sie drängen Menschen in die Passivität. Sie drängen Menschen in so eine Schmollecke, jetzt mache ich halt gar nichts mehr. Und Jesus, er macht uns in diesem Vers ein Versprechen. Er verspricht, dass er dich nicht abweisen wird. Er verspricht, dass er dir nicht die Tür ins Gesicht schlagen wird. Er verspricht, dass er dir öffnet und dich willkommen heißt. Wenn du bei ihm anklopfst und er dir die Tür öffnet, dann darfst du endlich spüren, wie es sich anfühlt, zu Hause anzukommen. Falls du den Gottesdienst an Heiligabend mit uns gefeiert hast, dann kannst du dich bestimmt an die Abweisung und die zugeknallten Türen bei Josef und Maria erinnern. Bei Jesus ist es anders. Bei Jesus gibt es keine Vorprüfung, die du bestehen musst. Es gibt keinen Numerus Clausus, den du erreicht haben musst. Es gibt keine Diplome, die du einreichen musst. Es gibt keinen Lebenslauf, den du schönen musst. Und doch ist der Weg zu dieser Tür kein Automatismus. Es gibt eine einzige Bedingung. Und die finden wir hier in diesem Vers selbst. Du musst selbst zu Jesus kommen. Und aus dem Kontext, den wir angeschaut haben, wissen wir, was es bedeutet. Zu Jesus zu kommen bedeutet, du musst an ihn glauben. Du musst ihn einladen in dein Leben. Und dieser Glaube an Jesus, der beinhaltet Vertrauen. Der beinhaltet den Wunsch nach Erlösung. Und weißt du was? Es dürfen noch Zweifel dabei sein. Es darf noch Unsicherheit dabei sein. Es darf noch Menschlichkeit dabei sein. Es gibt Menschen, die werden zu Jesus getragen, weil sie selbst nicht laufen können. Wie der Gelähmte, dessen Freunde das Dach abdecken, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Jeder, der zu Jesus kommt, ist ihm willkommen. Jeder, der bei ihm aufrichtig nach dem Brot des Lebens und nach dem lebendigen Wasser sucht, der wird es auch finden. Du wirst nicht abgewiesen. Er öffnet die Tür und weist dich nicht ab, sondern bittet dich hinein. Und das ist eine unglaublich schöne Verheißung. Das ist ein Versprechen, das uns allen, das mir auch mit Blick auf dieses neue Jahr und all seine Herausforderungen Hoffnung gibt. Und meine und deine Aufgabe ist es, immer wieder neu zu Jesus zu kommen. Immer wieder neu, um seinen Rat zu fragen. Immer wieder seine Vergebung und seine Liebe in Anspruch zu nehmen. Immer wieder neu an ihn zu glauben. Mit den guten Vorsätzen zum Beginn eines neuen Jahres hat jeder von uns so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ruben, ich fand deinen Satz letzte Woche richtig gut. Mit guten Dingen soll man immer anfangen. Egal, ob es der Anfang des Jahres ist oder nicht. Aber jetzt ist halt nun mal der Anfang des Jahres. Tut mir leid. Warum dieses Jahr nicht damit beginnen, zu Jesus zu kommen? Warum dieses Jahr nicht damit beginnen, sich selbst daran zu erinnern? Ich will mit allem, was mir in diesem Jahr begegnet, zuerst zu Jesus kommen. Mit allem. Mit den guten Dingen will ich zuerst zu Jesus gehen und ihm dafür danken. Mit den Herausforderungen will ich mir nicht selber erst die Hörner abstoßen und mich selber erst ausprobieren, sondern ich will gleich zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er mir dabei hilft. Mit allem. Ich bin davon überzeugt, dass es eine Grundhaltung ist, die Gott verherrlicht und die Jesus groß macht. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Noch ein letzter Gedanke, der uns mit hineinnimmt in das, was gleich als nächstes kommt. Wenn wir an Jesus selbst als das lebendige Wasser und das Brot des Lebens denken, dann erinnert uns das doch auch an das Abendmahl. Es gibt hier so eine Grafik, ein Bild, gemalt von Stefanie Barlinger zur Jahreslosung. Und wir sehen diese Tür, von der ich auch gesprochen hatte. Und diese Tür auf diesem Bild, sie ist geöffnet. Und hinter dieser geöffneten Tür, da bilden Brot und Wein den Mittelpunkt dieses Bildes. Im Brot und im Wein ist Jesus selbst gegenwärtig. Und so wie wir beim Feiern des Abendmahls Brot und Wein oder Saft in uns aufnehmen, so möchte Jesus auch in unsere Herzen aufgenommen werden. Er möchte uns schon im Hier und Jetzt nahe sein. Nichts und niemand kann uns von ihm und seiner Liebe trennen. Ihr Lieben, es berührt mich, dass Jesus vor meiner eigenen Lebenstür steht und nur dann eintritt, wenn er nicht abgewiesen wird. Dabei fragt er noch nicht mal, wie gut ich als Gastgeber bin. Und seine eigenen Gastgeberqualitäten, die verschweigt er nicht. Jesus im Johannesevangelium, da werden die 7 Ich-Bin-Worte von Jesus aufgelistet. Und in dieser Grafik hier, da stecken ganz viele von diesen Ich-Bin-Worten Jesu, die hier quasi zitiert werden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Sagt er 2 Verse vor dieser Jahreslosung. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Könnt ihr das Licht sehen in diesem Bild? Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. In Johannes 14 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. In Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Was für ein Angebot. Was für eine Einladung. Und wisst ihr, doch war es so, dass sich damals wie heute die Begeisterung vieler Menschen in Grenzen hielt. Oft bleibt die Einladung Jesu ungehört oder sie landet ungelesen im Papierkorb. Vielleicht auch, weil sie den Gastgeber nicht kennen oder sich lieber in ihren vertrauten 4 Wänden aufhalten. Aber die Tür Jesus ist Tag und Nacht geöffnet und Jesus weicht keiner Frage aus. Er hält es aus, wenn wir gerade viel Wichtigeres zu tun haben, als uns mit ihm und seiner Einladung zu befassen. Nur dann, und dazu lade ich uns heute Morgen ein, nur dann, wenn wir der Gastgeberqualität Jesu folgen, wenn wir seiner Einladung folgen, dann lernen wir ihn wirklich kennen. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern und ich bitte das Team, dass ihr schon nach vorne kommt, dass ihr uns auch im Gesang nochmal leitet. Und ich möchte uns auffordern, dass wir das Abendmahl zu uns nehmen mit der Erwartung, dass Gott uns darin begegnet. Wir stehen am Anfang dieses Jahres. Jesus sagt, wer mich sucht, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt in der Feier des Abendmahls uns aufmachen und dass wir ihn suchen. Vielleicht suchst du ihn zum ersten Mal so richtig in deinem Leben. Vielleicht suchst du ihn im Blick auf das, was dich in diesem Jahr erwartet. Da gibt es Dinge, auf die hast du überhaupt keine Lust. Da gibt es Dinge, die machen dir vielleicht Angst, die machen dich unsicher. Dann möchte ich dir zusprechen, dass du nicht alleine durch dieses Jahr hindurch musst. Jesus, er ist mit dir und er verspricht dir, wer zu ihm kommt, den werde ich nicht abweisen. Lass uns jetzt, bevor ich gleich die Einsetzungsworte lesen möchte, nach dem Lukas-Evangelium, lass uns noch ein, zwei Minuten der Stille nehmen. Ihr dürft gerne im Hintergrund ein bisschen Musik machen. Und ich fordere dich auf, dass du dich sammelst und dass du jetzt in diesem Moment zu Jesus kommst, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was dich bewegt, mit dem, was dir vielleicht auch Angst macht. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus, der auf diese Welt gekommen ist mit einem einzigen Ziel. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gekommen, um den Menschen, um allen Menschen diese Erlösung anzubieten. Jesus, ich danke dir, dass du treu warst, dass du dich nicht von diesem Ziel hast abbringen lassen. Ich danke dir für deine Worte, die du, als du hier auf dieser Erde warst, gesprochen hast. Und ich danke dir für diesen Satz, der über diesem Jahr und dem Leben eines jeden von uns stehen darf. Wer zu mir kommt, den wirst du nicht abweisen. Ich danke dir, Herr Jesus, für jeden einzelnen Menschen, der hier im Raum ist, für jeden, der im Livestream dabei ist, für jeden, der gerade jetzt dich sucht, für jeden Menschen, der dir gerade jetzt sagt, ich will zu dir kommen mit meiner Not, mit meinem Leid, mit meiner Angst, mit meiner Unsicherheit, mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Enttäuschung, mit meiner Arbeitslosigkeit, mit meiner Krankheit, mit meinem geknickten Selbstwert, mit den Sünden, die an mir vollzogen wurden, mit all dem Unrecht, das mir widerfahren ist. Ich will damit zu dir kommen. Und ich danke dir für deine Zusage, Herr, dass du keinen Einzelnen davon abweisen wirst, sondern da, wo wir zu dir kommen, da öffnest du uns die Tür und da bittest du uns hinein. Ich bete, Herr, dass es gerade jetzt geschieht, dass Menschen jetzt bei dir eintreten und dass du bei ihnen eintrittst, dass sich deine und ihre Seele verbindet, dass ihr eins werdet. Ich bete, dass du Heilung aussprichst über das Leben von Menschen, dass du Wiedergutmachung aussprichst, dass du Wiederherstellung aussprichst, dass Menschen sich bewusst werden dürfen, was ihr Stand ist in dir. Und Herr, wir wissen auch, dass es nicht bedeutet, dass im Leben immer alles glatt läuft. Wir wissen auch, dass es nicht bedeutet, dass wir jetzt plötzlich den Sechser im Lotto haben. Aber wir wissen uns, dass es uns an den Ort bringt, wo wir Heil für unsere Seele haben, wo wir Gesundung erleben dürfen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du Menschen jetzt gesund werden lässt nach Geist, Seele und Leib. Und wenn wir jetzt dieses Mahl feiern, dann soll es ein Ausdruck davon sein. Es soll ein äußerer Ausdruck sein, wie sehr wir uns danach sehnen, mit dir verbunden zu sein. Wir wollen dich selbst, Herr, deinen Leib und dein Blut in unseren eigenen Körper aufnehmen. Wir wollen dich spüren mit unseren Sinnen. Und ich bete, dass dieses äußerliche Aufnehmen von dir, das, wie wir alle wissen, nur ein Symbol ist, Herr, dass es etwas freisetzt in uns, wonach wir uns vielleicht schon so lange sehnen, was wir uns schon so lange wieder wünschen, bei dir zu sein. Weil wir wollen dich suchen in diesem Jahr. Wir wollen zu dir kommen in diesem Jahr mit allem, was uns begegnet, Herr. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. So wollen wir jetzt das Brot auch durch die Reihen geben und euch hinreichen. Ich bitte euch, dass ihr euch ein Stück davon nehmt und dass ihr es in der Hand haltet. Und wir wollen es dann gemeinsam essen, wenn alle dieses Brot bekommen haben. In der Zwischenzeit möchte ich euch ermutigen, bleibt weiter im Gebet. Sucht Gott weiter. Kommt zu Jesus, dass er euch nicht abweist. Thank you.